Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. 25 Stunden Reden im US-Senat. Was Cory Booker gerade geleistet hat, das kommt ran an legendäre Marathonredner wie Fidel Castro. Allerdings war Bookers Rede keine Generalabrechnung mit dem Kapitalismus, sondern mit der Trump-Regierung.
Where people believe the fear that they heard again and again on the radio. That we should fear other Americans.
Tja, wenn die Menschen die ganze Zeit hören, dass sie vor ihren eigenen Landsleuten Angst haben sollen oder müssen, dann glauben sie auch, diese Angst stünde über der Weisheit der Verfassung. Aber wie einer unserer größten Führer gesagt hat,
if you're willing to give up your liberty in order to ensure your security, you will lose them both.
Tja, wenn du die Freiheit für die Sicherheit aufgibst, dann verlierst du beides. Wir schauen uns die Rekordrede im US-Senat gleich genauer an, hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Cory Booker, US-Senator aus New Jersey, ist schlagartig zur Berühmtheit gekommen. Der Demokrat hat nämlich gestern einen Marathon im US-Senat gehalten. In einer mehr als 25-stündigen Rede protestierte Booker gegen die Politik von Donald Trump und brach damit einen Rekord aus den 50er Jahren. Damals hatte Senator Strom Thurmond aus South Carolina 24 Stunden und 18 Minuten geredet und ausgerechnet ein Bürgerrechtsgesetz verhindert. Ja, was war das für eine Rede gestern im Senat? Darüber habe ich mit Kulturwissenschaftlerin Sibylle Peters gesprochen, die zum Thema Vortrag als Performance geforscht hat. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, Frau Peters, wie ist es Cory Booker überhaupt angegangen, diesen Marathon? Also wie konnte er überhaupt über 25 Stunden durchreden? Wie macht man das?
Ja, also im Grunde ist das ja eine Blockierung, könnte man sagen. Wir kennen ja solche Blockierungen oder auch Besetzungen in Zeiten politischer Krisen, auch aus anderen Situationen, wie zum Beispiel jetzt zu Beginn der 10er-Jahre, da hatten wir den Standing Man in Istanbul, wir hatten Occupy Wall Street und jetzt haben wir Occupy Senate bei Cory Booker. Das hat natürlich im amerikanischen Senat, wie Sie ja schon sagten, auch eine Tradition, Dauerreden. Das kennen wir auch sonst aus der Politik. Und ganz erstmal ist es ja pragmatisch so mit solchen Blockaden, solange Cory Booker spricht, kann im Senat Trumps Politik nicht gemacht werden. Und darüber hinaus stellen natürlich solche Blockaden auch die Zeitlichkeit des normalen politischen Lebens in Frage und binden das an so eine existenzielle, körperliche Dimension zurück. Und das ist es natürlich, worum es hier geht. Der Cory Booker hat gesagt, er hat vorher gefastet tagelang, damit er es durchhalten kann, 25 Stunden zu reden, ohne auf die Toilette zu gehen, ohne zu essen, die ganze Zeit stehend am Pult. Es geht hier also um so eine körperliche Dimension und das sagt Booker ja auch am Anfang gleich. Er sagt, ich mache das hier so lange, wie ich das körperlich schaffen kann. Und das Interessante ist ja, dass so ein Konzept von einer Rede, so eine Rede kann man auf die Dauer nicht kontrollieren, nicht vollständig kontrollieren. Ne? Da gibt man sich sozusagen ein Stück weit dem Prozess der Rede hin. Die Rede fließt so durch den Redner hindurch.
Ja. Das war auch sehr interessant zu sehen, wenn man das sich zum Beispiel im Mitschnitt auch nochmal anschaut, dass er natürlich auch unterbrochen wurde. Also da wurden viele Fragen gestellt von anderen Senatoren, damit er eben auch mal durchschnaufen kann. Das heißt also, das war strategisch geplant. Davon kann man ausgehen, oder?
Ja, wobei die Anwesenden ja auch viel Zeit hatten, ihre Zwischenfragen und Anmerkungen vielleicht zwischendurch dann auch anzupassen. Ich denke schon, dass man hier mit dem Geschehen gegangen ist, also hier sich Rede so auch aus dem Moment entwickelt hat. Mich hat das erinnert an einen meiner Lieblingstexte von Heinrich von Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Ein Text, in dem Kleist argumentiert, dass wahrhaft revolutionäres Sprechen immer aus dem Moment der Rede und der anwesenden Konstellation selbst geboren wird. Und das erinnert mich so im Kontext der Geschichte der USA und der afrikanisch-amerikanischen Geschichte, vor allem auch an so Formen spirituellen Sprechens, ne, in denen der Sprecher sich dem Prozess der Rede und auch so einem Wechselspiel von Call and Response, Frage und Antwort überlässt und zu so einer Art Medium wird. Und das ist ja, was hier auch passiert. Also Booker macht sich so zum Medium der vielfältigen Stimmen seiner Constituents, über die er immer redet, oder eben der Bürgerinnen der USA. Und es wird auch beschrieben als ein Civic Prayer oder als ein Sacrifice, das da leistet.
Ja, interessant, dass es sogar so eine pastorale Dimension auch haben kann, dieses Bild des Redners in der Kirche, auch nicht uninteressant. Was würden Sie sagen, worauf zielt jetzt diese Protestform, wenn hier eben nicht, wie ja sonst beim Filibuster, beim sogenannten, gar nicht eine Abstimmung etwa verhindert wird? Also dieses ganz naheliegende Ziel hat er ja gar nicht im Auge gehabt.
Ja, also ich meine, zum einen gibt es hier ja eine ganz wichtige Entsprechung. Also Cory Booker hat ja hier geredet über das existenzielle Leid, das durch Trumps massive Kürzungen und Entlassungen ausgelöst wird. Und er selbst leidet immer mehr im Zuge dessen. Also er legt Zeugnis ab und dieses Leiden, über das er spricht, wird mehr und mehr auch sein Leiden. Wir hören, wie seine Stimme bricht, wie er da kaum noch gerade stehen kann. Und das ist so ein ganz altes Ideal der politischen Rede, das schon in der antiken Rhetorik beschrieben wird. Ja, wenn das, wovon die Rede ist, im Körper des Redners ablesbar wird, dann entsteht Evidenz, eine ganz starke Evidenz. Und darum geht es hier natürlich einmal. Dann ist es auch ein historischer Akt, Sie haben das ja schon gesagt. Und den markiert ja Cory Booker auch ganz präzise. Er benennt ja seinen Vorgänger, den Thurmond, der versucht hat, durch eine Dauerrede eine Civil Rights Gesetzgebung zu blockieren. Und genau in dem Moment, wo er dessen Rekord bricht, sagt Booker, dass er sozusagen da überhaupt stehen kann, liegt daran, dass Thurmond nicht erfolgreich war mit seiner Blockade, und er vergibt ihm. Überraschenderweise
das
für mich.
Eine große Geste gewissermaßen. Ne? Also, dass er als Schwarzer eben überhaupt im US-Senat stehen kann, verdankt er der Tatsache, dass dieser Senator nicht erfolgreich war letztlich. Ja. Das ist natürlich, also man braucht natürlich ein bisschen Kontext, um das alles zu verstehen. Und auch wenn da jetzt natürlich einige Mitschnitte im Netz kursieren, aber würden Sie sagen, dass dieser Rekord jetzt im Gedächtnis bleiben wird? Hat er das Zeug dafür?
Auf jeden Fall. Also wir können das ja sehen, gerade auch in der aktuellen Berichterstattung, dass wir jetzt alle lernen, was Thurmond, dieser Senator, da 1957 gemacht hat. Und so werden wir auch auf Booker zurückkommen. Und außerdem ist es natürlich im Moment auch ein ganz wichtiges Zeichen, defend the institutions, ja, also ist auch ein Bekenntnis zur demokratischen Institution des Senats. Es geht im Moment nicht nur darum, außerparlamentarische Opposition zu versammeln, sondern eben auch in den Parlamenten performativ zu protestieren. Das finde ich ein ganz wichtiges Signal und finde ich auch interessant, ob wir im Bundestag demnächst vielleicht Vergleichbares erleben werden.
Ja, und nicht nur Turnschuhwürfe bzw. Arschlochrufe wie früher mal. Die Rekordrede des demokratischen Senators Cory Booker im US-Senat. Eine unglaubliche Rekordperformance, die uns Kulturwissenschaftlerin Sibylle Peters genauer erklärt hat. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Die Kulturhauptstadt Europas. Diesen Titel tragen in diesem Jahr Chemnitz und Nova Gorica in Slowenien. Er wird seit 40 Jahren vergeben, er ist auch sehr begehrt, denn er bringt Millionen an Fördergeldern, Prestige und zieht auch massenhaft Touristen an. Aber an dem Vergabeverfahren, da gibt es durchaus Kritik. In Teilen auch zu Recht, wie ein Deutschlandfunk Kultur-Rechercheteam herausgefunden hat. Die Ergebnisse dieser investigativen Recherche sind diese Woche überall bei uns im Programm in Beiträgen und Gesprächen zu hören. Wir wollen jetzt hier im Kompressor mit dem Strategieberater Patrick Föhl sprechen, der eine ganze Reihe Kulturhauptstadtkandidaten bei ihren Bewerbungen begleitet hat. Ich grüße Sie, hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie funktioniert denn eigentlich so eine Beratung einer Kulturhauptstadt, einer künftigen nach Möglichkeit? Nennen Sie da mal vielleicht 2, 3 Schritte. Wie fangen Sie überhaupt an?
Naja, also erstmal muss die Stadt natürlich entscheiden, das werden zu wollen. Und dann muss die Stadt ja viele Kriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel, sie muss ein Bitbook schreiben, um sich zu bewerben. Also was ist die Idee dahinter? Und sie muss auch eine Kulturstrategie entwickeln, die auch ohne die Kulturhauptstadt funktioniert. Und um diese ganzen Kriterien zu erfüllen, werden Teams zusammengestellt und es werden natürlich hier auch externe Berater und Berater hinzugezogen, um den externen Blick reinzugeben, aber auch eine entsprechende Expertise.
Wie stelle ich mir diesen externen Blick vor, den Sie ja dann geben?
Naja, also ich persönlich mache keine Kulturhauptstadtberatung im engeren Sinne. Ich begleite Städte bei kulturstrategischen Prozessen. Es waren so 50 in den letzten 20 Jahren und viel davon eben auch EU-Bewerberstädte für die Kulturhauptstadt. Dann stellt man sich so vor, dass man im Prinzip als externe einen neutralen Blick reingibt. Man bietet Methoden an, man hilft bei partizipativen Prozessen, unterstützt also die Stadt dabei, sich selbst kennenzulernen und Wege zu finden, ihre Ideen zu verwirklichen.
Gut, also es bleibt aber im Moment noch abstrakt. Also wenn ich jetzt mal in so eine Stadt reingehe und sage, da gibt es irgendwie Vorzeigeviertel und dann eben die sozialen Brennpunkte. Also wie gehe ich da ran? Was ist wichtig, was ist vielversprechend, um die Bewerbung zu gewinnen?
Also ich habe mal vielversprechend. Und wichtig ist natürlich, dass man sehr selbstkritisch und ehrlich mit sich ist. ist. Und das ist vielleicht eigentlich auch das größte Problem am Anfang, dass man häufig versucht, das, was man schon hat, gut zu verkaufen. Aber solche Prozesse werden erst wahrhaftig, wenn man dahin guckt, wo es vielleicht wehtut. Und dann wird es interessant. Und das ist natürlich die Aufgabe von externen Begleiterinnen und Begleitern, dabei zu helfen, das zu tun. Weil das ist natürlich eine Sache, an die muss man sich gewöhnen. Da muss man Vertrauen aufbauen. Da muss man sehr ehrlich sein mit sich selbst. Und dann wird es interessant. Und das sozusagen mit zu ermöglichen, dafür sind Externe auch da.
Also wenn Sie jetzt mal ein Beispiel nehmen, Sie haben ja für die Kulturhauptstadt 2025 Bewerbungen gleichzeitig für Kassel und für Nürnberg begleitet. Wenn ich dann jetzt meinetwegen nach Nürnberg gucke, was haben Sie dann gesehen, was die Kommune dort irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatte vielleicht?
Naja, also vor allem natürlich der Blick vielleicht auch in Stadtgebiete, die jetzt nicht so zentral liegen, die vielleicht auch interessante kulturelle Angebote haben, die vielleicht nicht so auf dem Schirm sind, weil sie vielleicht nicht öffentlich gefördert worden sind bislang oder weil sie nicht so im zentralen Blickfeld sind. Wir haben ja in Deutschland eine sehr üppige kulturelle Infrastruktur und da fallen viele hinten runter. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der ganz wichtig ist. Solche Prozesse sind dann spannend und auch interessant, wenn man eben alles sichtbar macht, was da ist und nicht nur die üblichen Verdächtigen.
Das heißt also auch, sagen wir mal, Problemzonen? Wie kann ich es mir konkret vorstellen?
Ja, Problemzonen benennen, natürlich auch sagen, dass man mit gewissen Kulturangeboten natürlich bislang nur gewisse Zielgruppen erreicht und natürlich jetzt gucken muss, wie man auch an die Zielgruppen rankommt, die vielleicht bislang von der öffentlichen Kulturförderung gar nicht erreicht werden beispielsweise. Und das immer wieder zu betonen und immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, okay, wir reden zwar über Teilhabe, aber was heißt das eigentlich? Ganz konkret, Teilhabe wird in Deutschland häufig als Projekt behandelt. Das heißt, es ist nicht verinnerlicht in den Kultureinrichtungen. Was kann man also tun, damit Teilhabe, Inklusion auch wirklich gelebt wird in den Einrichtungen? Also Einrichtungen selber diverser werden und dergleichen mehr. Und das sind Dinge, die werden viele, viele Jahre brauchen. Da muss man irgendwann anfangen. Und den Anfang zu machen, das ist eine wichtige Aufgabe. Und da muss man als Externer immer wieder insistieren. Man muss die entsprechenden Gruppen auch ranholen. Das heißt, man muss die Workshops diverser gestalten. Man muss sie öffnen. Man muss gucken, dass man auch dezentral arbeitet. Man muss also die Kommunen auch so ein bisschen davon überzeugen, dahin zu gehen, wo sie vielleicht bislang noch nicht waren.
Dass also eben auch Subkulturen wirklich zum Zuge kommen und gesehen werden. Das ist natürlich insofern spannend. Also selbst bei Bewerbungen, die dann nicht erfolgreich sind, ja, wenn ich das richtig verstehe, bringt das was, weil, also dieser Bewerbungsprozess, weil dann eben Augenmerk zum Beispiel für weniger teilhabende Gruppen erreicht wird. Richtig?
Ja, absolut. Das ist ja ein zentrales Kriterium dieser Bewerbung, dass man eine Kulturstrategie entwickeln muss, die auch ohne Erfolg auf den Titel sozusagen umgesetzt wird. Und dadurch entsteht in ganz Europa in jedem Jahr in zwei Ländern entstehen mindestens, sagen wir mal, 10 Städte, die sich auf den Weg machen, sich auch diesen Themen auszusetzen. Denn es ist natürlich klar, wenn ich mich im Jahr 2025 oder damals 2020, 18, 19 mit Kulturmittlung beschäftige, spielen die Themen Diversität, Segmentierung, Umbrüche in der Gesellschaft natürlich schon eine große Rolle. Und die Städte haben sich dementsprechend auch angenommen dann.
Also eben nicht mehr das, was man früher so sich so vorgestellt hat, ne? Die schöne, vorzeigbare, herrliche Fassade, frisch saniert und so, Altstadt, wo man durchflanieren kann, sondern eben viel, viel mehr. Sie haben ja eben, wie gesagt, diese beiden Bewerbungen begleitet, Kassel und Nürnberg. Und dieses Mehrfachengagement wurde auch in einigen Zeitungsartikeln kritisiert, so nach dem Motto, da könnte es Interessenkonflikte geben. Vielleicht ganz kurz, wie kam es dazu und was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
Also ich habe sogar 4 Städte begleitet, nicht nur 2.
Ach so, aber gleichzeitig.
Auch ja, gleichzeitig, ach so, weil ich eben die Kulturstrategieentwicklung mache. Das heißt, ich mache keinen Bitbook, ich bin kein Kurator. Ich helfe den Städten mit einer Methode, die ich anbiete, auch für viele andere Städte, eben diesen Prozess zu durchlaufen. Die Städte wussten auch voneinander. Die haben alle einen sehr sauberen, voneinander abgetrennten Prozess durchlaufen. Dass es dazu kam, würde ich mal sagen, das hat was damit zu tun gehabt, dass man sich mit dem, ich sag mal, dem klassischen Kulturhauptstadtberaterumfeld beschäftigt hat. Und da wurde das so ein bisschen mit reingemengt, ist inzwischen auch aufgeklärt. Das waren 4 parallel laufende, saubere Prozesse und alle 4 Städte haben jetzt für sich genommen eine Kulturstrategie, die funktioniert. Und darauf kam es an und so gesehen ist das für mich persönlich schon lange abgeschlossen.
Man muss ja auch sagen, dass das wirklich ein fast schon undurchsichtiges Feld für jemanden von außen ist, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die mittlerweile beteiligt sind. Ne? Also nicht nur an den Bewerbungsprozessen, sondern auch in den Jurys sitzen, die dann entscheiden am Ende. Und wenn es da eben um Nähe und Distanz zu den Kunden geht, also zu den Kulturhauptstadtkandidaten, dann liegt natürlich völlig unabhängig von ihrer Arbeit jetzt die Gefahr darin, dass unter Umständen eben auch mit unseriösen Methoden zum Ziel kommen wollen einige, die Konkurrenz dann aus dem Feld zu schlagen, Lobbyismus zu betreiben, unsaubere Tricks und so weiter. Also mit welchen Wünschen an Sie mussten Sie schon umgehen? Welche mussten Sie vielleicht schon ablehnen?
Also erstmal glaube ich, dass man tatsächlich jetzt nach 40 Jahren die Kriterien auch mal in den Blick nehmen müsste und noch transparenter gestalten muss. Aber was jetzt meine persönliche Herausforderung ist, dass ich mit den Kommunen anfänglich immer vereinbare, alles, was wir machen, muss sofort transparent und sichtbar sein. Also jedes Protokoll, jedes Dokument sofort ins Internet für alle einsehbar. Und da gab es schon die eine oder andere Kommune, die dann, wenn zum Beispiel eine Umfrage nicht so schön ausfiel oder kritisch war, dann versucht hat, das unter den Tisch fallen zu lassen. Da musste ich dann schon dafür kämpfen, dass das trotzdem veröffentlicht wurde. Ist auch immer gelungen und die Städte wurden eigentlich auch dafür belohnt, denn wenn man sich da mal traut, auch über die eigenen Probleme zu reden, dann wird man dafür eher belohnt als das Gegenteil. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir durch solche Methoden einfach sehr wahrhaftige Prozesse und auch Diskussionen auf den Weg gebracht haben. Aber das dauert halt eine gewisse Zeit, bis sich entsprechendes Vertrauen entwickelt, weil bislang natürlich Politikerinnen und Politiker häufig versucht haben, auch so kritische Themen eher vom Tisch zu halten. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich versuchen. Wir wollen die Sachen auf den Tisch legen, damit sie auch bereinigt und bearbeitet werden können.
Also Sie haben dann den Filz sozusagen ausgeschlossen. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich überall immer funktioniert und ob das nachvollziehbar ist. Also in unserer Recherche im Deutschlandfunk Kultur zu den Vergabeverfahren bei den Kulturhauptstädten kam heraus, dass die Nationalitäten jedenfalls recht ungleich verteilt sind. Also dass zum Beispiel in den Jurys Polen und Österreich, jetzt nur mal als Beispiel, aber überdurchschnittlich vertreten sind. Malta und Zypern dagegen überhaupt gar nicht. Also sehen Sie das als ein Problem an?
Ja, das sehe ich garantiert als Problem an. Das sehe ich auch generell als Problem. Natürlich gibt es immer eine Dominanz von gewissen, ich sag mal, Geschlechtergruppen oder Nationalitäten. Und deswegen glaube ich auch, dass es dringend notwendig ist, solche Verfahren kritisch anzugucken und auch gemäß den Entwicklungen, die wir haben, auch zeitgemäß anzupassen.
Ja, gut. Das hört sich jetzt sehr gedrechselt an. Was heißt das konkret? Also wo würden Sie jetzt ansetzen, sagen wir mal jetzt im Jahr 2025, wo wir Chemnitz und Nova Gorica haben?
Also ich würde grundsätzlich auch bei der Inhaltlichkeit des Programms ansetzen. Ich würde mir überlegen, ob es so noch funktioniert. Also ich würde es auch konzeptionell inhaltlich angucken wollen. Und auf der anderen Seite, das, was Sie schon angesprochen haben. Also natürlich, wenn wir von einem Titel Europäische Kulturhauptstadt sprechen, dann sollten auch alle Länder in der Europäischen Union gleichwertig beteiligt sein. Also da sollte man über eine gewisse Quote nachdenken. Quoten sind ja immer eine kritische Diskussion, aber das finde ich ganz wichtig. Und auch, dass in den Entscheidungsprozessen überwiegend Männer, also in den endgültigen Entscheidungsprozessen meistens in den Vorsitzenden Männer vertreten waren, finde ich auch problematisch. Das sind Dinge, die man sich genau anschauen muss und die man auch verändern muss. Und man muss möglicherweise auch Kriterien dahingehend schaffen, dass es auch einen gewissen Austausch und einen gewissen Wechsel gibt, was die Beraterstrukturen betrifft.
Wie funktionieren Beratungen von Kulturhauptstädten? Worauf kommt es an? Wie viel Nähe zum Kunden ist eben notwendig und okay? Das war der Strategieberater Patrick Föhl aus Berlin. Herzlichen Dank für diese Einblicke und den Besuch.
Ja, gerne.
Ja, und die Ergebnisse unserer Kulturrecherche zu 40 Jahren Europäische Kulturhauptstädte gibt es weiter den ganzen Tag in den Programmen des Deutschlandradios. Zum Beispiel auch die Frage, was bleibt finanziell, touristisch, künstlerisch Jahre später dann von den Kulturhauptstädten eigentlich übrig? Oder auch, wie kann das Kulturhauptstadtprogramm nachhaltiger werden?
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Alexander Nistmann.
Nach der Unruhe über den Umgang mit NS-Raubkunst hat Bayerns Kunstminister Blume tiefgreifende Veränderungen für die Museen im Freistaat angekündigt. Der Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen Marz räumt seinen Posten. Sein Nachfolger wird ab sofort interimsmäßig der ehemalige Münchner Kulturreferent Biebel. Damit soll der Weg frei werden für einen Neuanfang, so Blume. Die Provenienzforschung solle völlig neu aufgestellt und die gesamte Museumslandschaft aus ihrem Behördendasein in etwas Neues überführt werden.
Wir können nicht zufrieden sein mit dem Stand der Provenienzforschung und Restitutionspraxis, aber ich sage es ganz deutlich, auch nicht der inneren Verfasstheit der Staatsgemäldesammlungen. Wir können nicht zufrieden sein mit der Art und Weise, wie manch ein Museum oder manch eine Sammlung sich auseinandersetzt mit der eigenen Geschichte und wie die Aufarbeitung von NS-Unrecht im musealen Kontext passiert. Und wir können auch nicht zufrieden sein, wir sind auch nicht zufrieden mit den Strukturen der bayerischen Museumslandschaft.
Bayerns Kunstminister Markus Blume von der CSU. Ausgelöst wurde die Debatte im Februar durch inzwischen teils korrigierte Berichte der Süddeutschen Zeitung über schwere Versäumnisse im Zusammenhang mit der Rückgabe von NS-Raubkunst. Wrestling und Theater, das geht auf den ersten Blick nicht so schnell zusammen. Das eine oft verachtet als US-Trash, der Hallen oder Stadien mit Menschenmassen füllt, übrigens mittlerweile auch hierzulande. Das andere immer noch von vielen ehrfürchtig betrachtete, kleine, feine, elitäre Hochkultur. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, beides ist inszeniert oder choreografiert und wird geprobt. Das Renaissance-Theater in Wien versucht jetzt beides zusammenzubringen. Im Theater der Jugend wird der Weltuntergang, genauer der Mythos Ragnarök aus der nordischen Mythologie, neu erzählt. Und zwar vom britischen The Mythological Theater. Die Gruppe besteht aus professionellen Wrestlerinnen und Wrestlern. Das Ganze spielt sich auf einem erhöhten Kampfpodest ab. Die Dialoge der Figuren Odin, Thor, Loki oder Freya werden in klassischer Wrestling-Manier präsentiert, also gröhlend und mit übertriebener Gestik. Dazwischen gibt es die klassischen Showkämpfe mit aufeinander klatschenden Körpern und archaischen Tönen plus Wikinger-Flair und Metal-Musik. 2,5 Stunden dauert das Spektakel. Anschließend wird, wie beim Wrestling, im Foyer Merch verkauft. Nach Super Mario, Resident Evil oder Tomb Raider kommt jetzt auch Minecraft auf die große Leinwand. Es ist das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Nutzerinnen und Nutzer bauen sich darin aus Blöcken eigene Welten und müssen kreativ werden, um zu überleben. Am Wochenende hatte der Film Weltpremiere in London. In vielen deutschen Kinos läuft er morgen an. 4 Außenseiter werden durch ein mysteriöses Portal in eine bizarre Würfelwelt gezogen. Dort werden sie von Zombies und anderen Kreaturen bedroht. Sie müssen Gefahren und Abenteuer meistern, um nach Hause zurückkehren zu können. Stars des Films sind Jack Black als Kultcharakter Steve und Jason Momoa. Es ist übrigens nicht das einzige Minecraft-Filmprojekt. Netflix plant eine Serie, die soll dann nächstes Jahr kommen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
China überfällt und erobert Taiwan und dann bricht die totale Überwachung los. Was in der Realität zum Glück noch nicht passiert ist, haben Comics in Taiwan längst als Handlung und wir schauen uns diese Hefte mal genauer an. Gleich im Studio weiter. Max Oppel, hallo. Freizeit und Arbeit, beide Bereiche verschwimmen, je digital dominierter unsere Welt wird. Das spüre ich zum Beispiel als Moderator auch, wenn ich in meiner Freizeit auf Instagram doch irgendwie indirekt für meinen Arbeitgeber werbe, obwohl ich ja gar keinen direkten Auftrag habe dafür etwa oder Geld dafür bekomme. Anderes Beispiel, die Videospielindustrie. Da werden oft Kinder zu Mitentwicklern. Manchmal auch ohne, dass das ihnen selber klar wäre oder geschweige denn, dass das klar geregelt wäre. Dieses Phänomen wird Playbor genannt, also eine Mischung aus Play und Labor, Spiel und Arbeit. Da werden Kinder, ja, das muss man so sagen, von der Games-Industrie durchaus auch ausgenutzt. Und genaueres will ich dazu von Sozialwissenschaftler Jonas Ferdinand erfahren, der zu dem Thema geforscht und als Co-Autor gerade einen Aufsatz dazu veröffentlicht hat. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo Max, freut mich hier zu sein.
Ja, also was ist nochmal Playbor genau? Kann man das vielleicht nochmal an einem konkreten Beispiel erklären?
Ich werde es versuchen. Der Punkt ist nämlich, dass Playbor an sich eine Mischform ist, die dadurch gar nicht so genau ist. Da ist ein Fall, wo wir nicht klar von klassischer Beschäftigung reden können, aber auch nicht von klassischer Freizeit. Wir können da schauen in den 90er, 2000er, wenn da Jugendliche in ihren Kinderzimmern irgendwie Erweiterungen für Spiele gebaut haben, die es schon gibt, selbst so ein bisschen kreativ wurden, dann haben sie ja nicht wirklich gearbeitet, aber wirklich Freizeit hatten sie da auch nicht mehr. Und das wäre auch so der Punkt, wo ich das Phänomen datieren würde, Anfang der 2000er. Und heute hat es eine ganz andere Dimension gewonnen, am Beispiel Roblox, was wir uns näher angeschaut haben.
Vielleicht Roblox, dass man das nochmal klarkriegt, wenn man das nicht spielt, worum geht's da?
Ja klar, also das ist eines der größten Spieleplattformen mittlerweile in der Gaming-Welt. Die Firma dahinter ist 40 Milliarden wert. Das spielen in ein paar Jahren wahrscheinlich 500 Millionen monatlich. Letztendlich müssen wir uns das als eine Plattform vorstellen, wo ich mir einen Account machen kann mit einem eigenen Figürchen, das so ein bisschen boxartig aussieht. Und in dieser Plattform gibt es dann ganz viele verschiedene Spielewelten, in denen ich loslegen kann. Von einem kleinen Hüpfspiel bis irgendwie einem Pokémon-Welt, also wie so eine Plattform für kleine Experiences, die dann aber hauptsächlich von anderen Spielerinnen entworfen und gebaut wurden und jetzt gar nicht von Roblox selbst erstellt wurden.
Also das, was früher im Kinderzimmer stattgefunden hat, findet hier digital oder online statt, sodass andere und wird vor allen Dingen auch gespeichert, sodass andere darauf zurückgreifen, richtig?
Absolut, also im Kinderzimmer findet es immer noch statt, also ein Großteil dieser Nutzerin von Roblox ist unter 13 sogar, also ist, oder was heißt ein Großteil, also 40% unter 13, aber einfach ein Großteil insgesamt Jugendliche. Und die bauen dann alleine oder mitunter in auch größeren Teams, vernetzt über Discord. Das ist sowas wie Teamspeak, wo man dann sich verabreden kann für Spieleprojekte. Die bauen diese Welten und laden die dann hoch und kriegen da mitunter auch Geld für. Aber David Heike, so einfach ist es nicht, damit Geld zu verdienen. Und letztendlich werden die meisten Spiele wahrscheinlich von niemandem gespielt, die da eingestellt werden, weil einfach so viele Millionen Welten da sind und ja, die Top 1% oder noch weniger wirklich gesehen werden, einfach weil es so unendlich viel ist, was es da mittlerweile gibt.
Und wie funktioniert dann das Geschäftsmodell? Also wer verdient tatsächlich Geld, beziehungsweise wer wird eben für mögliche Arbeit nicht bezahlt?
Das ist ein guter Punkt. Letztendlich ist diese Plattform, die stellt die Infrastruktur, die hat diese Tools bereitgestellt, ja voll auf dieser kreativen Arbeit, wobei wir natürlich jetzt wieder sind, ist das jetzt Arbeit? Nach klassischen Definitionen nicht. Wir würden sagen, ah, vielleicht ist es da doch schon irgendwie mal mehr Arbeit. Die profitieren eben von diesen Spielen und ich habe da mal eine Übersicht gesehen, dass wir circa 5 Millionen, also das ändert sich ja auch, also jetzt im Wandel begriffen, aber 5 Millionen Entwicklerinnen haben, die da Spielewelten hochladen und die davon wirklich ausgezahlt werden können, da gibt es verschiedene Hürden, also man muss einen gewissen Umsatz erstmal erreicht haben, man muss sich in einem extra Programm angemeldet haben, die da wirklich ausgezahlt werden können, die sind wirklich ein Bruchteil. Das waren letztes Jahr 25.000 bei 5 Millionen Kreativen. Also da kriegen wir einen Eindruck davon, wie viele da eigentlich Geld erhalten. Und von diesen 25.000 werden auch viele einfach nur kleine Eurobeträge bekommen und die wirklich großen Summen gehen und vielleicht an die 10 oder 100 beliebtesten Spiele, hinter denen dann große Teams stecken. Und die Masse verdient nicht daran.
Und das Geschäftsmodell an sich, also wird da mit Werbung das Geld generiert oder wie macht Roblox das?
Das ist ein guter Punkt. Das ist auch wirklich schwierig, da das zu verstehen. Also selbst für mich und entsprechend wird es auch schwieriger sein für Jugendliche. Wenn ich eine Spielewelt baue, kann ich verschiedene Formen der Monetarisierung einfügen. Und hier wird es auch problematisch, denn es geht jetzt nicht nur darum, dass 13-Jährige vielleicht ein kleines Hüpfspiel bauen, sondern dass sie auch wirklich dann angehalten werden oder wenn das Ziel denn sein soll, damit irgendwie auch mal Geld zu kriegen, Monetarisierungsform einbauen müssen. Da kann man dann Lootboxes einbauen oder Abo-Modelle. Also da gibt es ganze YouTube-Videos, wie man das dann monetarisieren kann oder auch wie viel Zeit bestimmte Nutzerinnen, die Premium-Abos haben, da drauf verbringen. Also ihr seht schon, das ist richtig kompliziert.
Ja, Lootbox zum Beispiel, den Begriff kenne ich jetzt auch nicht. Also eine Klaubox?
Ja, das ist so eine Art Box, für die zahle ich Geld und dann kriege ich zufallsgenerierte Gewinne. Zum Beispiel irgendwie einen kleinen Hut, also so Accessoires. Und das ist ein großes Problem in der Gaming-Industrie überhaupt. Aber letztendlich würde ich sagen, haben wir hier das Hauptproblem. Jugendliche sind damit auseinandergesetzt, sich um Monetarisierung ihrer Welten irgendwie zu beschäftigen und ein komplexes Modell aufzubauen, was sogar für Experten irgendwie schwer zu durchdringen ist. Wie soll ein 13-Jähriger da irgendwie ein Gefühl für kriegen und da ein gesundes Verhältnis zu seiner Kreativität entwickeln, wenn er eigentlich nur Gewinn über verschiedene Abo-Modelle und Mikrotransaktionen irgendwie erreichen soll.
Also im Zweifel der Durchschnittsjugendliche wird das nicht machen und vermutlich setzt die Plattform auch darauf. Die Frage ist natürlich, geht man damit überhaupt transparent um? Also, dass es kompliziert ist, habe ich ja jetzt schon mitbekommen, aber wird es zumindest, ist es nachlesbar oder nachvollziehbar?
Also ich würde sagen, die Infos, die haben wir schon alle. Das kann man alles sich anschauen und wir können auch schauen, wie diese eigene Währung, Roblox hat eine eigene Währung in der Welt, die muss ich mir erstmal für Euro kaufen und am Ende auch wieder auszahlen lassen. Und allein dabei verliere ich schon Geld, weil bei der Auszahlung ich weniger bekomme als bei der Einzahlung. Das wissen wir eigentlich alle. Also ich würde sagen, darauf zu reagieren, da eine Regulation zu finden, ist möglich. Und vor allem darüber ins Gespräch zu kommen und das irgendwie auch als breite Gesellschaft zu verstehen. Also ich würde sagen, die Infos sind da. Das ist da draußen vorhanden. Das können wir uns auch kritischer anschauen.
Also liegt es jetzt an uns und der Gesellschaft, dass man da eben nicht kritisch genug draufschaut und das Geld dann eben auch einfordert für alle, die Arbeit leisten, sofern man die als Arbeit definieren kann? Oder ist es eben, ja, wie so oft bei Plattformkapitalismus, dass es, ja, sagen wir mal, so verschachtelt und kompliziert ist, dass die Nutzer dann eben doch indirekt ausgenutzt werden und ihre Rechte nicht kennen?
Ich würde sagen, also beides. Zum einen, was Forderungen von jungen Kreativen sind, dass es einfach fairer bezahlt wird. Also im Sinne von, bei jeder Transaktion in Roblox kriegt Roblox auch Geld. Also es sind verschiedene Stellen, an denen Roblox dann Geld bekommt und am Ende bleibt sehr wenig übrig für die Kreativen. Hier einfach die Prozente fairer zu gestalten und dann darüber zu sprechen, was ist hier fair, ist ein großer Punkt. Andererseits ist da, glaube ich, einfach ein großer Aufklärungsbedarf für uns in der Gesellschaft, weil wer weiß schon von Roblox? Und ich glaube, irgendwie ein Viertel aller Jugendlichen spielt das in Deutschland, aber wie viele Eltern sind sich im Klaren, was in diesen Welten passiert? Und ist das kreative Arbeiten an der kleinen Welt für Roblox noch wirklich Spaß? Oder ist das schon ein Vollzeitjob mit 10 bis 12 Stunden und möglicherweise Burnout, was ein 12-Jähriger sicher nicht erleben sollte?
Also wir müssten das besser transparent machen, was da passiert, und dann eben auch die entsprechenden Forderungen an die richtigen Leute richten. Haben wir einen spannenden Einblick bekommen. Das Phänomen Playbor, die Arbeitsbedingungen in der Games-Branche, jetzt speziell am Beispiel Roblox, das lässt sich aber natürlich auf viele andere erweitern. Das war der Sozialwissenschaftler Jonas Ferdinand, der gerade an dem Aufsatz "Ist es Spiel oder Arbeit?" mitgeschrieben hat, und der steht frei verfügbar im Netz. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Max. War schön, hier zu sein.
Wie sehe eigentlich Taiwan aus, wenn China wirklich angreift? Das Szenario ist ja realer als je zuvor, aber was würde weltpolitisch danach passieren und was auch auf der Insel selbst? Darüber spekuliert auch der taiwanische Manga, dort Manhua genannt. Da machen die Kriegsszenario-Comics inzwischen einen großen Anteil aus, und diese Comics bereiten die Menschen ja gewissermaßen seelisch für den Ernstfall vor, aber sie stehen natürlich auch vor juristischer Neugier. Journalist und Asien-Experte Felix Lill mit Hintergrund.
Irgendwann musste es passieren. Xi Jinping hat das getan, was er über Jahre angedroht hat, und Chinas Volksbefreiungsarmee in die Offensive geschickt. Taiwan wird angegriffen. Damit bricht etwas aus, das fortan als der Westpazifische Krieg bezeichnet wird. Dieses weltpolitische Ereignis, datiert irgendwo zwischen 2025 und 2035, wirft die globale Ordnung um und haut viele Leserinnen und Leser in Taiwan um. Der Westpazifische Krieg ist zwar in Wahrheit nicht ausgebrochen, aber es ist der Titel eines in Taiwan auffallend beliebten Manhwa-Werks, also ein Comic oder Manga. Besonders an diesem Manhwa ist, dass die Hauptcharaktere auffallend deutlich an die Realität erinnern. Der US-Präsident in der Story ist ein Showman, der aussieht wie Donald Trump. Chinas Präsident ein Taktierer, der Xi Jinping gleicht. Liang Xiaoxian, der Autor des Werks, erklärt die Ähnlichkeiten so.
Donald Trump ist die Vorlage für den US-Präsidenten in meiner Geschichte. Dort heißt er aber Tump. Und Xi Jinping habe ich für die Story andere chinesische Schriftzeichen gegeben, die sich aber auf die gleiche Weise lesen lassen. Und ich habe die Politiker beide realistisch gezeichnet und konzipiert. Tump ist ein sehr charismatischer Typ, aber auch einer, der lieber verhandelt, als zu schießen. Ich glaube, meine Geschichte ist insgesamt realistisch.
Dies dürfte jedenfalls der Grund sein, warum dieses Manhwa populär ist. Es beschreibt die reale Politik. Das von Peking aus regierte Festland China betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil seines eigenen Territoriums und droht seit Jahren mit einer Invasion. Die USA, die China als größten Rivalen betrachten, warnen Peking vor so einem Schritt. Und die taiwanische Regierung sucht internationale Bündnisse, um sich zu schützen. Der Westpazifische Krieg, der seit 2017 in 4 Folgen auf den Markt gekommen ist, denen noch weitere 4 folgen sollen, ist bis jetzt 8000 Mal verkauft worden. Xie Mengying vom publizierenden Verlag Baden Chinese ist hochzufrieden.
Die Verkäufe geben jetzt einen neuen Standard für dieses Genre vor. Als die erste Folge auf den Markt gekommen war, musste nach einer Woche schon neu gedruckt werden, weil alle Exemplare verkauft waren. Das ging überraschend schnell.
Generell ist der Markt für illustrierte Geschichten aus Taiwan, genannt Manhwa, noch klein. Die Menschen konsumieren eher westliche Comics oder japanische Manga. Aber das ändert sich gerade. Die taiwanische Regierung fördert sowohl im Inland als auch international lokale Verlage. Die japanische Zeitung Japan Times schrieb im März von einer Boombranche.
Das illustrierte Medium erlebt dank eines florierenden Ökosystems aus unabhängigen Künstlern, Verlagen und Vertriebsplattformen und staatlichen Förderern eine neue Blütezeit. Zu den wichtigsten Förderern der Branche zählt die 2019 vom Kulturministerium gegründete Taiwan Creative Content Agency. Sie unterstützt die einheimische Kulturproduktion etwa in den Bereichen Bild und Ton und betreibt eine Reihe speziell auf Manhwa zugeschnittener Initiativen.
Bei den Themen floriert das Kriegsszenario, das schließlich alle im Land beschäftigt. Klaus Sung, gebürtiger Taiwaner und Experte für Sicherheitspolitik am Think Tank Mercator Institute for China Studies, sagt:
Diese Art Kampfliteratur zeigt sich im Moment nicht nur im Manhwa, sondern auch bei Fernsehserien. Unter den jungen Menschen sehen viele Menschen China als Bedrohung. Und es stimmt ja auch, es ist eine Bedrohung. Viele Menschen sehen aber auch die Chancen, die möglichst gute Beziehungen mit China bieten könnten. Aber je nachdem, wie man da eingestellt ist, interessiert man sich oft mehr oder weniger für diese Kampfliteratur.
Autor Liang Xiaoxian, der selbst 20 Jahre in Taiwans Militär diente, reklamiert jedenfalls, dass er sich mit Geopolitik und Sicherheitsfragen auskenne. So sei seit der Veröffentlichung des ersten Buchs im Jahr 2017 vieles von dem, was er in seinem Manhwa vorausgesagt hat, eingetreten.
Auf Seite 207 im Prequel habe ich vorhergesagt, dass Trump ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt wird. Ich habe auch vorausgesagt, dass es einen Attentatsversuch gegen ihn gibt. Was bisher nicht eingetreten ist, wäre der Putsch in Chinas kommunistischer Partei.
Aber der könne ja noch kommen, meint der Zeichner. Wobei er zugibt, dass auch nicht alles in seiner Story realistisch ist.
90% der Waffen, die ich in der Geschichte beschreibe, gibt es auch in Wirklichkeit. Aber ein paar habe ich mir ausgedacht. Eine Roboterarmee zum Beispiel oder genetisch modifizierte Menschen. Aber so etwas macht die Story etwas spannender.
Wie der Krieg ausgeht, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Im Hause Baden Chinese will man die Stimmung erhalten. Man hofft nämlich darauf, dass der Westpazifische Krieg bald in weitere Sprachen übersetzt wird.
Taiwanische Comics mit bitterernstem Hintergrund hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur.